man eine Wanderung macht, ist zwar jetzt im Winter vielleicht nicht ganz so, also Skiwanderung, aber wenn man eine Wanderung macht, dann ist es immer ganz gut, wenn man weiß, wo will ich eigentlich hin, wo ist das Ziel. Und das trifft ganz besonders darauf zu, wenn man das Leben als Lebenswanderung ansieht. Dass man weiß, wo ist das Ziel, wo gehe ich eigentlich hin. Und wenn man das weiß, ist es zweitens wichtig und gut zu überlegen, wie kann ich das Ziel besser erreichen, wie kann ich das Ziel sicherer erreichen. Und da gibt es ja, wenn man wandert, viele Wegweiser. Manche davon sind hilfreich, manche sind weniger hilfreich, manche sind vielleicht eher kontraproduktiv und verwirren eher, wenn es zu viele sind. Und wir sind momentan in der Predigt 3 im ersten Petrusbrief. Und da schauen wir uns heute so die letzten Verse an vom ersten Kapitel. Und Petrus ist da sehr klar drüber, was das Ziel ist. Und das war der letzte Vers von der letzten Predigt. Vers 9, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Also das ist das große Ziel, die Errettung der Seelen. Und ich habe da ein nettes Bild gefunden. Keep my eyes above the waves. Also halte meine Augen oberhalb der Wellen, auf das Ziel ausgerichtet. Nicht irgendwo immer nur nach unten schauen, in die Wellen rein, die Probleme, was auf uns überschwappen, sondern den Blick wirklich oberhalb halten, über den Wellen, auf das Ziel hin. Und das Ziel ist eben nicht ein schönes und angenehmes Leben hier und jetzt, auch wenn wir das vielfach genießen können, wenn man zum Beispiel einen Garten kriegt oder so. Aber das ist nicht letztendlich das Ziel, dass wir es uns da gemütlich machen, sondern es ist eben die Errettung der Seelen, die Ewigkeit. Und die Bibel ist unter anderem auch ein Geschichtsbuch, es sind viele Geschichten drinnen, aber in erster Linie ist es ein Heilsbuch. Es geht um dieses Endziel, es geht um dieses Heil, um die Errettung der Menschen, um die Errettung der ganzen Schöpfung. Und es ist das gleiche Thema, die gleiche Botschaft im Alten und im Neuen Testament. Und Petrus sagt dann jetzt eben ab Vers 10, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die vor euch zuteil gewordene Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und auf was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutet, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Also die Propheten haben auf Christus hingedeutet, haben noch vorgeschaut. Die Apostel haben das dann ausgelegt und erklärt und haben zurückgeschaut auf das, was vor 2000 Jahren passiert ist. Aber die Botschaft ist dieselbe. Und was bei Petrus da irgendwie interessant ist, er schreibt sehr viel so im Telegrammstil und er presst in ein paar wenige Worte sehr viel Theologie hinein und er fasst da das komplette Leben von Jesus, von seiner Menschwerdung bis zur Himmelfahrt in einem einzigen Wort zusammen: Leiden. Leiden, das drückt das ganze Leben von Jesus von Anfang bis Ende aus. Und wenn er vom Evangelium redet, von dieser Botschaft, dann sagt er ihm, die Engel sogar wollen da mehr darüber wissen, wollen da mehr reinschauen. Die Propheten haben geforscht und gesucht, um das besser zu verstehen. Und die Apostel wollten das besser verstehen können. Die Frage an uns ist jetzt, wollen wir das auch mehr verstehen? Wollen wir da auch mehr hineinschauen, mehr lernen daraus? Und in den ersten paar Versen redet Petrus eben sehr viel über diese Freude, über diese lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen. Und jetzt schwenkt er so ein bisschen um und stellt die Frage, wie sollen wir jetzt leben zwischen diesen Welten, zwischen dem Jetzt schon und noch nicht, die Hoffnung, die wir haben und dem Jetzt und Hier, in dem wir jetzt leben. Wie sollen wir da leben? Und sagen die Psychologen, es ist immer gut, wenn man was zu sagen hat, was vielleicht nicht ganz so schmeckt und nicht ganz so positiv ist, dass man zuerst mal mit etwas Positivem anfängt und dann kommt halt der Auftrag oder was auch immer. Und das ist auch in der Bibel oft so, dass zuerst der Zuspruch kommt und dann kommt der Anspruch. Zuerst kommt die Zusage, dann kommt die Aufgabe. Zuerst kommt die Gabe, dann kommt der Dienst. Zuerst kommt die Gnade, dann kommt der Gehorsam. Und Petrus hat jetzt einige Tipps für uns, wie wir eben zwischen diesen Welten leben sollen. Und ich habe das ein bisschen zusammengefasst in so drei Gruppen. Und den ersten Punkt, den er machen möchte, ist, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das sind die Verse 13 bis 16. Und da steht in Vers 13, darum. Und immer wenn da darum steht, frage ich mich, warum das darum? Meistens vor dem, was davor steht. Und da sagt eben davor in Vers 10, wegen dieser Errettung, wegen diesem Ziel, wegen diesem Heil. Es geht immer um dieses Heil, um dieses Ziel. Darum. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Wir wollen uns nicht darauf verlassen, was wir leisten können, was wir alles machen, sondern darauf, was Jesus am Kreuz gemacht hat für uns. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das besser? Wie können wir uns mehr darauf konzentrieren, mehr darauf verlassen? Auf die Gnade. Was kann uns dabei helfen? Und da erwähnt jetzt Petrus ein paar Sachen und die erste Sache, die er sagt, ist, wir sollen umgürtet sein. Früher haben Männer und Frauen so lange Gewänder angehabt, die oft ein bisschen unpraktisch sind. Und darum haben sie, wenn sie auf Wanderschaft waren oder wenn sie arbeiten haben müssen, einen Gürtel umgehabt, haben sie die Zipfel hochgezogen, oben eingehängt. Dadurch war das ganze Ding ein bisschen kürzer und man hat sich besser bewegen können. Man hat besser arbeiten können, man hat besser gehen können, besser laufen können. Man war mobiler. Und das ist eben der Punkt. Wir sollen auch beweglich sein, bereit sein, unterwegs sein. Als Fremdlinge und Ausländer in dieser Welt mit der lebendigen Hoffnung in der Zukunft. Und diese Hoffnung, das wird uns eben nicht träge machen, sondern ganz im Gegenteil aktiv machen. Wir sollen umgürtet sein, bereit sein, aktiv sein. Hast du deinen Gürtel umgeschnallt? Wir tragen heute normalerweise keine langen Gewänder mehr, sondern Hosen. Da ist ein Gürtel auch oft recht hilfreich, dass man die Hosen nicht verliert. Aber das ist nicht der Punkt, den Petrus hier machen möchte. Und er sagt auch, was soll umgürtet sein? Es soll unsere Gesinnung, unser Denken umgürtet sein. Das heißt, wir sollen nicht belastet sein von Dingen dieser Welt, sondern wir sollen uns auf himmlische Dinge konzentrieren. Und Paulus sagt es sehr treffend im Kolosserbrief im dritten Kapitel, ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Also es geht um die richtige Einstellung. Umgürtet sein, aufbruchbereit, abrufbereit. Und das erinnert auch sehr stark ans Passafest damals im zweiten Buch Mose, Kapitel 12. Da steht, so sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an den Füßen, eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Aufbruchbereit, abrufbereit, umgürtet. Das Zweite, was er sagt, ist, wir sollen nüchtern sein. Wir sollen nicht berauscht sein von den Dingen dieser Welt. Was erfüllt uns, was berauscht uns, was lenkt uns ab von den ewigen Dingen? Es gibt Studien, die besagen, dass so soziale Netzwerke, Computerspiele und Handys ähnlich abhängig und süchtig machen können wie zum Beispiel Heroin. Und dass es regelrecht Entzugserscheinungen gibt, wenn man mal kein elektronisches Gerät in der Hand hat. Das merke ich momentan sehr stark bei meinen Kindern. Das ist immer wieder ein ziemliches Diskussionsthema. Man taucht da in eine virtuelle Welt ein, die man selbst gestalten kann und kann drinnen aufgehen. Und man flieht vielleicht oft auch vor der realen Welt. Weil es da einfach immer wieder Sachen gibt, die einem nicht taugen, nicht zusagen. Man flieht einfach in diese virtuelle Welt. Und das ist eine große Gefahr. die moderne Technik soll uns dienen, aber es soll nicht umgekehrt sein, dass sie uns versklavt. Auf der anderen Seite sagen dann wieder Leute, okay, das ist alles Teufelszeug, weg damit. Wir wollen einfach mehr in der realen Welt leben. Und da gibt es auch Gefahren. Die Sorgen des Alltags kennen wir alle. Da ist ein Fliesen ausgeschlagen, der Keilriemen beim Auto schleift, die Wohnung hat putzt, da hat was gemacht, dort ist was zum Tun. Unsere To-Do-Listen werden immer länger, die Terminkalender immer voller, man kriegt fast nichts mehr drauf, weil alles so viel gekritzelt ist. Die Köpfe werden immer größer, man zerplatzt fast, weil man sich alles merken muss, was man alles noch zu machen hat. Und all diese Dinge lenken uns im Endeffekt genauso von den wichtigen und ewigen Dingen ab. Und deshalb, sagt Petrus, sollen wir nüchtern sein. Wir sollen das große Bild im Auge behalten und uns nicht mit den all den kleinen Puzzleteilen des Lebens verzetteln und verlieren. Wir sollen den Blick auf die Ewigkeit, auf das Endziel haben, auf das Heil, auf die Rettung unserer Seelen. Und das Dritte ist, wir sollen heilig sein, ab Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es wird geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wie der Vater, so auch das Kind. Und als gehorsame Kinder sollen wir so heilig sein, wie unser Vater heilig ist. Heilig heißt abgesondert, zugeordnet, rein. Und es soll unseren ganzen Wandel betreffen. Wandel, das ist ein Wort, das wir heute eigentlich nicht mehr wirklich so verwenden, aber ich glaube, man versteht trotzdem, was damit gemeint ist. In erster Linie meint man mit Wandel gehen, man wandelt, man geht, oder noch mehr, man lebt. Das ganze Leben soll betroffen sein. Es gibt auch eine andere Auslegung von Wandel, das hat eher was mit einer Militärsprache zu tun. Das heißt so viel wie sich ausrichten oder geprägt werden von etwas. Man kennt es vom Militär, in Reihe und Glied, und da steht der Erste und alle anderen müssen sich nach dem Ersten ausrichten, dass alle wirklich in einer Reihe stehen. Und wenn sie dann marschieren, dann richtet man sich nach dem aus, der vor einem geht. Dass man wirklich in Reihe und Glied marschiert. Und da gibt es eine lustige Geschichte von einer Mutter. Da hat es dann so eine Parade gegeben, wo halt die neuen Wehrdiener aufmarschiert sind und die stolzen Eltern sind halt so am Rand gestanden und haben halt zugeschaut und der Sprössling darf da auch mitmarschieren. Und da war halt auch die Mutter vom kleinen Johnny und der marschiert da auch mit und sie ist ganz happy. Und dann schaut sie und irgendwie, das irgendwas passt da nicht. Ja, irgendwie, das schaut nicht richtig aus. Und dann sagt sie zu einer anderen da daneben, also, ich weiß nicht, die können alle nicht richtig marschieren, die marschieren nicht richtig. Nur mein Johnny, der macht es richtig. In Wirklichkeit war es jetzt so, wenn es heißt links 2-3-4, ist der liebe Johnny rechts 2-3-4 marschiert. Und so ist es auch oft unter uns Christen, dass es da manche gibt, die sagen, alle anderen verstehen die Bibel nicht richtig. Nur ich. Ich weiß, wie man die Bibel richtig auslegt. Und das ist halt immer sehr fragwürdig, ob das dann wirklich so ist. Vers 15 übersetzen manche anders. Da steht dann, je nach Übersetzung, euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. Oder euer Leben soll jetzt ganz von dem heiligen Gott geprägt sein, der euch berufen hat. Ich kann mich noch erinnern an meine Volksschulzeit, ist schon ein bisschen her. Da haben wir uns am Anfang vom Turnunterricht immer an dieser Linie, diesen Bodenmarkierungen aufstellen müssen. Eben der Größe nach. Und da war der Dieter und ich. Und je nachdem, wie die Hormone gerade eingeschossen sind, war einmal er der Größere und ein paar Wochen später war dann wieder ich der Größere. Also wir haben uns dann immer abgewechselt. Einer von uns beiden ist halt immer als Erster gestanden und alle anderen haben sich dann an uns ausrichten müssen, dass wir jetzt da in Reihe und Glied stehen. Bei uns in der Gemeinde ist das ziemlich eindeutig. Wer der Größte ist, das ist Jesus. Und wir sind eben da aufgefordert, uns nach ihm auszurichten. Im Hebräerbrief Kapitel 12 steht, und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Also es geht um diese Lebensführung oder noch besser um diese Lebensausrichtung. Passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Also wir sollen nicht so nach dem Lust- und Laune-Prinzip leben. Mir kommt auf Facebook immer wieder so ein Spruch unter, der sagt, was mich nicht glücklich macht, kann weg. Und da gibt es immer viele Likes dafür, da sind Menschen begeistert davon. Genau, alles, was mir nicht glücklich macht, das streiche ich aus meinem Leben raus. Und das sind jetzt so die Prinzipien, nach denen die Welt lebt. Das sind eben nicht die Prinzipien, nach denen wir leben sollten. Es geht in erster Linie nicht um meine Bedürfnisse, um mein Glücklichsein. Es geht auch in der Gemeinde nicht so sehr um das Wohlfühlen der Gemeindeglieder. Es geht auch, man sagt immer so, es gibt so besucherorientierte Gottesdienste, was einen gewissen Sinn macht, dass man Gottesdienste und die ganzen Gemeindeprogramme etwas danach orientiert, dass Menschen sich willkommen fühlen, dass man sich wohlfühlt, dass Menschen gerne in Gottesdienst kommen. Aber der erste Grund eines Gottesdienstes ist, wie es der Name schon sagt, Gott zu dienen. Es geht nicht um das Wohlfühlen der Menschen. Und auch wenn man, Gott, das ist bei uns in der Gegend nicht ganz so das Thema, weil es nicht so viele Gemeinden gibt, aber wenn man in einer Großstadt wohnt und wie ich vor vielen Jahren in Wien war, stellt sich die Frage, in welche Gemeinde gehe ich? Und dann sagt man halt meistens dann, ja, dort, wo ich mich am wohlsten fühle, wo meine Bedürfnisse am besten gestillt werden, und ist logisch irgendwie und menschlich und nachvollziehbar, aber nicht unbedingt wirklich der große Knackpunkt und das Kriterium für die Gemeindewahl. Und ich weiß von jemandem, der ist immer quer durch Wien in der Gemeinde gefahren, wo es kaum Musiker gegeben hat, dort hat er dann mit der Gitarre mitgespielt, es war eine kleine Gemeinde, es war nicht viel los. Es wäre viel einfacher und bequemer gewesen, sich in der Gemeinde reinzusitzen, wo es ein super Musikteam gibt, wo es super Predigten gibt, wo man sich wohlfühlen kann. Stattdessen hat er sich dann auf den Weg gemacht, quer durch Wien durch, in eine kleine Gemeinde und hat dort einfach mitgearbeitet. Die ganze Schöpfung ist in erster Linie zur Ehre Gottes erschaffen worden und erst dann zu unserer Freude. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Manche übersetzen da auch, sollt auch ihr heilig werden. Und das ist jetzt die Frage, sind wir heilig oder werden wir heilig? Ich glaube, dass beides stimmt. Es sind zwei Seiten von einer und derselben Münze. Und es gibt so die zwei großen theologischen Begriffe, Rechtfertigung und Heiligung. Rechtfertigung ist das, was bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt passiert, gereinigt durch Jesu Blut, gerechtfertigt. Und danach wirkt der Heilige Geist in unserem Leben und führt uns zur Heiligung. In Wirklichkeit kann man diese zwei Sachen nicht wirklich so voneinander trennen. Und der Heilige Geist fängt nicht erst nach unserer Rechtfertigung an zu arbeiten, sondern schon währenddessen, beziehungsweise sogar schon davor. Also Rechtfertigung und Heiligung wirken zusammen und gehören zusammen. Und wir sind eben geheiligt und gerechtfertigt durch Jesu Blut und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn ich mir dann so selbst anschaue, denke ich mir, so schaut ein Heiliger aus. Passt nicht. Und dann Heiligen stellen wir irgendwie was anderes vor. Aber es stimmt, wir sind Heilige in Christus. Und wir sind aufgefordert, immer mehr zu dem zu werden, was wir eigentlich schon sind. Und das soll unseren ganzen Lebenswandel betreffen. Unser ganzes Lebenswandel soll sich danach ausrichten. Nicht, was von dieser Welt ist, sondern was von Gott ist. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt. Das ist eine Aufforderung. Das heißt, wir sind da gefordert. Das ist etwas, das nicht der Heilige Geist einfach so in unserem Leben macht, sondern das ist etwas, wo wir Hand in Hand mit dem Heiligen Geist gemeinsam daran arbeiten, aktiv. Also setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das heißt, dass wir umgürtet sind, dass wir bereit sind, dass wir nüchtern sind, nicht abgelenkt sind von anderen Dingen und dass wir heilig sind. Was kann uns noch dabei helfen, diesen Fokus auf das Ziel gerichtet zu haben, das Endziel im Blick zu behalten? Vers 17 bis 21, Wandel in Furcht. Schwieriges Thema. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen und von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ausersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und in Herrlichkeit und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Wenn ihr ihn als Vater anruft. Luther hat einmal so in etwa gesagt, ein Tischler stellt Möbel her, ein Gärtner pflanzt und ein Christ betet. Ich muss sagen, dass ich da auch immer wieder viel zu kurz komme. Und dann sagt Petrus weiter, den wir als Vater anrufen, ist auch Richter. Das ist nicht das Gericht zum Tode, aber es wird einmal eine gründliche Untersuchung geben. Und er behandelt alle Kinder gleich. Er hat keine Favoriten, er hat keine Lieblingskinder. Er richtet ohne Ansehen der Person. Und das soll uns in Furcht versetzen. Furcht, Angst. Irgendwie sind die Psychologen eher daran, dass uns das austreiben, dass wir keine Angst haben sollen, dass wir diese Ängste, die wir haben, überwinden können. Und wir haben ja vorher auch gesungen, ich bin nicht mehr Sklave der Angst. Danke für das Lied. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Angst und Gottesfurcht. Und Gott fürchten, Gottesfurcht ist ein großes Thema in der Bibel, ein kompliziertes Thema. Und meistens wird es so mit Ehrfurcht ausgelegt. Und Ehrfurcht ist sicher ein Teil der Gottesfurcht, aber ich glaube, dass Gottesfurcht weitaus mehr ist als nur Ehrfurcht. Und dass wir das gar nicht wirklich erfassen können, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Ich glaube, dass Johannes das erzählen kann, als er auf Patmos diese Gottesbegegnung gehabt hat, wo er einfach umgefallen ist. Ich glaube, dass Mose etwas davon berichten kann, als er vom brennenden Dornbusch gestanden ist, auf heiligem Boden. Die Leute, die diese Gottesbegegnung gehabt haben, die wissen, was das heißt, Gott zu fürchten. Wir wissen das nicht. Wir können das gar nicht wissen. Wir werden es einmal wissen, wenn wir wirklich diesem heiligen und lebendigen Gott gegenüberstehen. Dann werden wir, glaube ich, begreifen, dann werden wir das auch fühlen können, was Gottesfurcht wirklich ist. Und Paulus sagt auch, wir sollen... Redet auch etwas über Furcht und Zittern im Philipperbrief zum Beispiel. Und ich glaube, dass die Dämonen, die wissen, was das heißt, vor Gott zu zittern. Und in dem Punkt sind sie vielleicht sogar gottesfürchtiger als wir. Also wir sollen ein Leben in Furcht führen. Und dann sagt er in Vers 18, denn ihr wisst ja. Also diese Gottesfurcht hat etwas mit Wissen zu tun. Angst hat man im Dunkeln. Angst hat man, wenn man nichts weiß. Angst hat man, wenn man nichts sieht. Und ich weiß das von manchen meiner Patienten, wenn jemand einen Schlaganfall gehabt hat, dann ist plötzlich die ganze Realität anders. Es gibt Leute, die nehmen wirklich nur mal eine Hälfte wahr. Also auf der anderen Seite ist wie ein schwarzes Loch. Und wenn man die dann irgendwie auf die Seite rutschen will, haben sie Panik. Die glauben, man schmeißt da in ein schwarzes Loch rein. Die verstehen das nicht, dass da auch noch eine Welt ist auf der Seite. Für die ist da Schluss, da ist nichts mehr. Es gibt andere Leute, die liegen im Bett, die wissen nicht, wenn man sagt, jetzt aufsetzen oder in den Rollstuhl rüber sitzen oder was, die können das nicht begreifen. Die haben Panik. wenn man es nur irgendwie anfasst, werden sie sich so kurz noch kennen. Oder wenn man mit dem Löffel zum Mund fahren würde, die wissen nicht, was würde in mein Gesicht plötzlich? Panik, Angst, weil sie es nicht wissen. Und es gibt so viele Menschen, die Angst haben, Panik haben vor dem Sterben, weil sie nicht wissen, was nachher ist. Vielleicht ist nachher alles aus, viele sagen so. Vielleicht ist es auch nicht aus, vielleicht geht es weiter. Vielleicht gibt es doch einen Himmel. Vielleicht gibt es doch eine Hölle. Vielleicht muss ich dorthin. Was passiert mit mir dann? Panik, Angst, weil man es nicht weiß. Und Petrus sagt, wir wissen etwas. Und dieses Wissen verursacht Furcht. Was wissen wir? Wir wissen, dass dieser Vater, dieser Gott, der unser Vater ist, auch Richter ist. Wir wissen, dass er sich selbst gegeben hat. Wir wissen, was auf Golgatha passiert ist. Wir wissen, was Jesus bezahlt hat. Dass er den Preis für mein Leben bezahlt hat. Wir wissen, dass wir so geschätzt und so geliebt sind, so wichtig sind für Gott. Wir wissen, dass wir losgekauft sind. Nicht mit Silber oder Gold, also nicht mit eigenen Anstrengungen, sondern durch sein kostbares Blut. Wir wissen von der Herrlichkeit, in die Jesus eingegangen ist. Wir wissen, dass diese Herrlichkeit auch für uns bereitsteht. Wir wissen von der lebendigen Hoffnung. Das alles wissen wir und deshalb sollten wir uns fürchten. Wir sollten uns dafür fürchten, etwas zu tun oder zu sagen, das diesem Gott nicht gefallen könnte, das ihn traurig macht. Und ich glaube, da haben wir wirklich Grund zum Fürchten. Und ich merke das selber immer wieder, dass ich als Heiliger nicht heilig lebe. Und dafür sollten wir uns fürchten. Nicht heilig zu leben, obwohl wir Heilige sind. Wir leben zwischen den Welten. Wir leben zwischen dem Jetzt schon und doch noch nicht. Und vieles ist jetzt einfach noch nicht so heilig, wie Gott sich das vorgestellt hat, wie es noch sein Plan ist. Wir sind in einer gefallenen Welt mit gefallenen Menschen. Was noch? Nächste Wegweiser, der letzte. Liebt einander. Vers 22 bis 25. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid Wiedergeborene, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Es gibt so viele verbitterte Christen, die nicht vergeben können, die nicht lieben können. Und Petrus sagt, du kannst lieben. Wiedergeborene sind zum Lieben wiedergeboren worden, fähig gemacht. Es ist möglich. Warum steht da das da? Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Das ist ein komischer Satz, aber das ist die Begründung. Gereinigt, also in der Bekehrung, in der Wiedergeburt, haben wir unsere Seelen gereinigt. Das ist die Begründung. Da wir das haben, jetzt kommt der Zweck, zu ungeheuchelter Bruderliebe. Also wir sind gereinigt zur Bruderliebe. Deshalb liebt einander. Und wie soll man das machen? Mit reinem Herzen oder von Herzen. Umgangssprachlich, wenn man von Herz spricht, meint man eben so die Gefühle. Herz ist so der Sitz der Gefühle, weil die Bibel meint, hat ein größeres Bild davon. Wenn die Bibel von Herz redet, meint sie so den ganzen inneren Menschen. Geist, Seele, Herz, Verstand, Gefühle, der Wille. Der ganze innere Mensch, also ganz, wir sollen ganz lieben. Und wir sollen beharrlich lieben, das heißt echt, nachhaltig, aktiv. Nicht passiv, sondern aktiv lieben. Vers 23, denn wir sind wiedergeboren für die Ewigkeit. Das ist das Ziel. Wiedergeborene, lebendige Menschen, wir haben eine neue Staatsbürgerschaft, neue Regeln, neue Gesetze, die für uns jetzt gelten. Und damit sind wir jetzt wieder am Anfang. Wir leben zwischen diesen Welten, zwischen dem Jetzt schon und noch nicht, und haben das Ziel, das Heil im Auge, die Rettung unserer Seelen, die Ewigkeit. Gehörst du zu Christus, dann bist du ein Heiliger. Du bist ein Heiliger in Gott, deshalb setzt deine ganze Hoffnung auf die Gnade. Du bist ein Heiliger durch Gott. Du bist erkauft nicht durch Silber oder Gold, sondern durch sein kostbares Blut. Und du bist ein Heiliger für Gott. Und deshalb fürchte dich davor, etwas zu tun, was ihm nicht gefällt. Lass dich immer mehr von seiner Liebe anstecken. Denn ihr wisst ja, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung eurer Seelen. Und darauf wollen wir uns konzentrieren.